Hey, Dieter.
Hey, Sabine.
Heute sind wir mal nicht so lieb. Wir haben nämlich die Rückmeldung bekommen von einem unserer Hörer,
dass wir mit unseren Gästen immer viel zu freundlich und liebevoll umgehen.
Und es ist einfach so langweilig, wenn es keine Kontroversen gibt.
Das ist ja dann nur Blabla oder Tango-Talk.
Vielleicht ahnt ja der eine oder andere schon, von wem wir da sprechen.
Wer heute unser Gast ist.
Ich habe da einen Tipp. Er hat mal gesagt, es wäre eine Ehre, in seinem Tango-Blog überhaupt erwähnt zu werden. Und es sei nahezu eine übernatürliche Anstrengung notwendig, wenn man da einen ganzen Artikel bekommen will.
Aber wir haben sie erreicht.
Ja, wir sind super stolz, aber noch mehr darauf einbilden können wir uns wahrscheinlich auf die Tatsache,
dass er uns besucht hat.
Nee. Noch cooler finde ich, dass er, obwohl unser Podcast in seiner Besprechung nicht gut weggekommen ist, zumindest die eine Folge, die er gehört hat, unser Format, unser Interviewformat, nur eine Woche später für seinen Tango-Blog kopiert hat. In schriftlicher Form. Und das, finde ich, ist das eigentliche Kompliment an der Sache.
Das ist schon geil.
Was kann man über unseren Gast noch sagen?
Er hat ein sehr amüsantes und satirisches Buch über den Tango geschrieben.
Und er betreibt ein ziemlich umstrittenes Blog über den Tango.
Von dem er behauptet, dass es Satire ist.
Und viele andere eher meinen, es wäre Polemik.
Schauen wir mal.
Fühlen wir ihm mal auf den Zahn und schauen wir mal, ob jemand, der so gern kritisiert, auch ein bisschen Kritik aushält.
Vielleicht könnt ihr jetzt schon erraten, mit wem wir heute sprechen.
Let's talk, Dieter.
Let's talk, Sabine. Tango Talk.
Der Podcast der Tango-Geschichten.
Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise leben.
Und lieben. Tango Talk.
Das sind Sabine Holl
und Dieter Ringelstetter.
Zwei Suchende in Sachen Tango.
Gerhard Riedl unterrichtete bis 2011 Biologie und Chemie am Gymnasium. Mit seiner Frau Karin teilt er viele musische Interessen. Seit 1984 tanzen sie, auch bei Turnieren im Standard- und Lateinbereich. Seit 1999 begeistern sie sich für den argentinischen Tango und sind, wie Gerhard über sich selbst schreibt, in der Szene aktiv, also auch als DJs und Veranstalter. Vielen Tango-Begeisterten ist Gerhard durch sein launiges Buch, den humorvoll-satirischen Milonga-Führer, sowie über seinen Blog Gerhards Tango-Report ein Begriff. Wir freuen uns, ihn heute bei uns im Tango-Talk-Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Servus, Gerhard Riedl.
Hallo, danke für die Einladung.
Gerhard, der Literaturnobelpreis ging jetzt an den Norweger Jan Fosse. Wie traurig bist du?
In einer Weise, die dem Tango angemessen ist, also mal glücklich und mal weniger.
Was liest du denn selber gerne? Also kennst du Jan Fosse als Schriftsteller oder geht deine Vorliebe in Sachen Literatur eher in die satirische Richtung?
Eher in die satirische Richtung. Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Kurt Tucholsky oder Erich Kästner und solchen Autoren.
Ihr habt 15 Jahre Standard und Latein getanzt. Wie seid ihr dann genau zum Tango Argentino gekommen?
Ja, das war einfach die Überlegung, dass man mit Ende 40 im Standard und Latein sportlich vielleicht nicht mehr so leistungsfähig ist und den Copacabana-Hüftschwung dann nicht mehr so hinbekommt. Und dann haben wir mal vom Tango Argentino gehört und uns das auch mal angesehen. Und dann dachte man, ach ja, das ist nicht so schwierig, ein paar Schrittchen da, alles relativ klein und wenig sportiv. Das könnte man jetzt eigentlich im Alter auch mal machen, bevor wir dann in der Caritas Seniorenstation Farbtäfelchen zusammenlegen, auch ein bisschen Tango tanzen.
Okay, und hat sich die Erwartung dann so erfüllt?
Überhaupt nicht.
Ja, und dann habt ihr Tango getanzt und irgendwann entstand dann die Idee zum Buch. Wie kam es denn dazu? Also den großen Milonga-Führer, der ja mittlerweile der noch viel größere Milonga-Führer geworden ist.
Genau, das haben wir dann in der zweiten und dritten Auflage umbenannt, ja, zum genau. noch größeren.
Wie kam die Idee dazu?
Die Idee hat ein bisschen einen ernsten Hintergrund, weil ich Ende 2008 ziemlich schwer krank wurde und es war nicht abzusehen, ob ich überhaupt noch tanzen kann oder wie lange ich jedenfalls pausieren muss. Und dann kam eben eine andere Leidenschaft von mir zum Tragen und das ist das Schreiben. Und ich habe mir gedacht, dann schreibe ich halt etwas über Tango. Und nachdem es den kleinen Milonga-Führer schon gab, das war so ein zehnseitiges Geheft für unsere Gäste damals auf der Milonga, das wir da kostenlos verteilten mit ein paar Anekdoten und Tango-Typen-Beschreibungen, dann wurde es eben der große Milonga-Führer.
Du hast einmal gesagt, du hättest gar nicht mit so einem großen Erfolg gerechnet für dieses Buch, also dass sich das so gut verkauft. Ich habe irgendwo gelesen, du hättest gesagt, ja, irgendwie ein paar Exemplare wären schon weggegangen, aber also, dass das Ding jetzt irgendwie in die dritte Auflage geht, war jetzt nicht im Bereich der Erwartungen. Aber dann hätte es kurz nach dem Erscheinen so einen Shitstorm gegeben, sage ich jetzt mal neudeutsch. Und mit der Kontroverse sozusagen sind die Verkäufe nach oben geschnellt. Dieses einfache Prinzip hast du ja seitdem auch so ein bisschen kultiviert. Also Kontroversen schaffen und damit die Sichtbarkeit ausbauen. Gibt es eigentlich auch Veranstaltungen, Personen oder Aspekte am Tango, die du richtig gut findest, wo du nichts zu kritisieren hast?
Ja, und da gibt es auch viele Artikel auf meinem Blog zum Beispiel, wo ich das hemmungslos lobe. Die werden dann natürlich von gewissen Leuten nicht beachtet, sondern die sind dann mehr auf die kontroversen Artikel aus, die es natürlich auch gibt. Mhm. Aber ich habe tatsächlich nie mit dem großen Erfolg des Buches gerechnet, weil es stand ja aus einer Not heraus, dass ich eben nicht mehr so tanzen konnte eine Zeit lang. Und ich dachte, ja, wenn ich so 50 oder 100 Exemplare verkaufe an Freunde und Bekannte aus der Szene, dann war es das schon. Und dann kam eben der große Shitstorm einerseits, andererseits auch sehr viel Lob. Das hat also polarisiert und plötzlich gingen also die Verkaufszahlen hoch.
Mhm. Ja, es ist ja ein einfaches Marketingprinzip auch, ne? Also, dass man, indem man was Kontroverses schafft, eine Diskussion anstößt, die dann viral geht, sagt man heute, ne? Ja, und damit noch viel mehr Personen erreicht, als man mit jeder anderen Form des Marketings hätte erreichen können.
Aber es hat mich wirklich überrascht, denn es war von vornherein wirklich nicht so gedacht. Mhm. Und ich habe dann 2-3 Jahre später ein Buch über Lehrer geschrieben und es war viel schärfer. Und da gab es keine einzige negative Kritik von den Kollegen. Keine.
Okay.
Aber die Tango-Szene ist da offenbar empfindlicher.
Jetzt bezeichnest du dich ja als Satiriker. Du bist Buchautor, altgedienter Blogger, betreibst ja schon seit etwa 10 Jahren jetzt auch ein eigenes Blog. Welches dieser Profile beschreibt dich am besten? Und wie hast du das Handwerkszeug für diese kreativen Tätigkeiten erlernt oder entwickelt? Bist du ein Naturtalent oder ein Autodidakt?
Ich glaube, das hängt dann zusammen. Wenn man ein bisschen Talent hat, kann man sich auch leisten, ein Autodidakt zu sein. Es ist schon immer diese Leidenschaft zu schreiben bei mir da gewesen und auch die Leidenschaft, was die Satire betrifft. Ich bin mit 10 Jahren geprägt worden, geradezu wie ein Graugansjunges von Dieter Hildebrand und der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Und ich wusste seit dem Moment, das möchte ich auch können, so möchte ich auch mal schreiben. Und dann hat sich das halt so ergeben. Und ich glaube, was also dem Zaubern und der Autorenschaft und allen möglichen Leidenschaften von mir zugrunde liegt, das ist einfach dieses Rampensaugehen. Das heißt, ich produziere mich schon gern vor Publikum. Auch als Lehrer muss man das ja tun, wobei das Publikum da eher nicht viel über 30 und die zahlen keinen Eintritt. Aber dieser Trend, mich vor anderen darzustellen, indem ich was schreibe, indem ich zaubere oder ja, auch tanze, das steckt schon in mir drin und ich glaube, das ist die Basis für all diese Beschäftigungen.
Wo denkst du, bist du am stärksten? Was ist so dein...
Das hat sich im Laufe der Zeit immer wieder geändert. Es gab Phasen, da habe ich ganz wenig geschrieben. Es gab Phasen, da haben wir wenig getanzt. Das sind immer so Wellen.
Mhm, okay. Hast du auch Vorbilder in dem, was du tust?
Ja, wie gesagt, in der Satire sicherlich Altmeister Tucholsky oder Heine. Und ja, bei den Zauberern gibt es auch so ein paar Leute, die mich sehr beeindruckt haben, die ja eben auch sehr viel mit Texten arbeiten.
Du hast vorher Erich Kästner erwähnt, der auch einer deiner Lieblingsautoren ist. Dem wird das Zitat zugeschrieben: Es kann nicht früh genug darauf hingewiesen werden, dass man die Kinder nur dann vernünftig erziehen kann, wenn man zuvor die Lehrer vernünftig erzieht. Wie würdest du denn deine Erziehung beschreiben?
Also erstens mal ist das Zitat völlig richtig, meiner Ansicht nach. Und zweitens, es ist immer das Feedback des Publikums, das entscheidet. Also wie kommt das an, was man sagt? Wird das verstanden? Welche Reaktionen, welche Emotionen auch löst das aus? Und danach habe ich mich eigentlich immer orientiert.
Gibt es Dinge, die du gerne noch lernen würdest?
Also mit 72 muss ich sagen, die Bandbreite, die reicht mir wirklich.
Naja, es muss ja jetzt nicht irgendwie ein ganz neues Betätigungsfeld sein. Es kann ja einfach auch eine Fähigkeit sein, wo man sagt, da würde ich gerne noch mehr Zeit also, investieren, noch mehr Fertigkeit erlangen.
Was relativ neu ist, ich moderiere ja auch Musikveranstaltungen, wo also häufig auch meine liebe Frau spielt und Zauber auch ein bisschen dazu. Und meine Musikerinnen haben vor einiger Zeit entdeckt, dass ich dann auch Percussion machen kann, dass ich also mit allen möglichen Schlaginstrumenten das Ganze ein bisschen störe. Und da würde ich vielleicht gerne noch ein bisschen mehr können.
Okay. Ich würde gerne beim Schreiben bleiben und nochmal auf Schreiben zurückkommen. Das ist ja schon auch ein sehr zeitintensives Hobby. 180 Blogartikel habe ich so überschlagen, gibt es im Tango Report allein in diesem Jahr.
Ja.
Wie viel Zeit verbringst du damit und wie lange brauchst du, um ein Thema zu bearbeiten?
Also es kostet tatsächlich viel Zeit und die habe ich jetzt Gott sei Dank als Pensionist. Wie ich noch im Beruf war, habe ich auch Satiren geschrieben für eine Lehrerzeitschrift unter anderem. Da habe ich pro Jahr vielleicht 3 Artikel hingebracht. Und jetzt sind sie im Monat vielleicht 15 oder 20. Also das kostet schon viel Zeit. Wie lange man zu einem Artikel braucht, da gibt es eigentlich eine einfache Regel. Man kann ganz lange recherchieren, die Sachen sehr, sehr sorgfältig ausarbeiten und der Artikel wird häufig ein Flop. Oder man liest im Internet irgendeinen Blödsinn, lacht sich erstmal 5 Minuten kaputt und schreibt dann in 45 Minuten eine Satire, die also durch die Decke geht. Das ist also sehr unterschiedlich.
Okay. Was sind Dinge, über die du lachen kannst?
Über alles, was irgendwo komisch ist, was diese satirische Fallhöhe zwischen Anspruch und Wirklichkeit hat.
Und der Blog ist deiner Meinung nach auch Satire? Also ich habe mich so ein bisschen in die Definition von Satire und Polemik und so weiter eingelesen und ich würde jetzt die Sichtweise nicht unbedingt teilen. Würdest du das als Satire bezeichnen?
Der Blog besteht aus sehr unterschiedlichen Artikeln. Die sind zum Teil total ernsthaft, wenn ich eine CD bespreche zum Beispiel, und die sind zum Teil sehr, sehr satirisch. Dazwischen gibt es also alle Abstufungen. Warum würdest du das nicht als Satire bezeichnen?
Ich finde es teilweise einfach nicht lustig. Und es geht ja immer irgendwie darum, dass jemand was äußert oder für etwas steht. Und dann geht es darum, einen Meinungsstreit zu eröffnen, der einfach auch oft für mich darauf zielt, die andere Position zu zerlegen, als dass das irgendwie noch einen Humor hätte. Also ich finde den da oft einfach nicht, aber...
Da gibt es ganz verschiedene Reaktionen. Es gibt Leute, die finden es höllenkomisch, was ich schreibe, und es gibt andere, die sind tödlich beleidigt.
Aber was ist mit dem Grad zwischen einem Humor nur daraus ziehen, dass man sich über jemand anderen jetzt lustig macht oder jemand anderen bloßstellt oder so? Das ist ja eigentlich jetzt auch kein schöner Humor.
Also erstens mal versuche ich nach Möglichkeit, das nicht auf einzelne konkrete Personen zu beziehen. Das klappt nicht immer, zum Beispiel wenn halt einer öffentlich im Internet irgendwelche Texte schreibt, dann muss ich ja schon, weil ich es zitieren muss, muss ich dann schon den Namen irgendwo auch nennen. Aber wo immer es geht, versuche ich Namen zu vermeiden, weil ich eben genau nicht diese persönlichen Auseinandersetzungen will. Mir geht's um die Sache und da habe ich bestimmte Ansichten und die vertrete ich halt dann. Ob die dann zu einem Streit führen, hängt davon ab, ob andere das halt schlecht finden und dann ich eine Gegenrede bekomme. Aber ich lege es von vornherein nicht auf Streit an, sondern es ist ein sehr persönliches Meinungsmagazin, was ich verfasse.
Mhm. Was ist die Mission dahinter? Also was möchtest du damit erreichen?
Also das Ziel des Ganzen ist vor allem die Vielfalt zu erhalten, die der Tango mal hatte. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Menschen, die 10 Jahre und weniger jetzt erst beim Tango sind und anderen, die die Zeiten vor 20 und mehr Jahren noch erlebt haben, wo es eine musikalische Vielfalt gab, wo es ganz verschiedene Tanzweisen gab, die alle nebeneinander existieren durften, die nicht kritisiert wurden, wo es keine Parkettbenutzungsregeln und sonstige Verhaltensnormen gab. Und diese Zeit hat uns geprägt und ich plädiere dafür, im Tango wieder zu dieser Vielfalt zurückzukehren und nicht zu der Einfalt, dass man nur noch Musik auflegt, die 80, 90 Jahre alt ist, dass man die Leute nicht mit Regeln überschwemmt. Das ist also sicherlich ein wesentliches Motiv meiner Arbeit.
Mhm. Jetzt beschäftigen sich aber ganz viele Artikel in dem Blogger überhaupt nicht mit Tango. Also ich habe da Artikel gefunden, da geht's um Betrachtungen zum Fall Aiwanger, um eine Geschichte, in der der Altherrenwitz dann wieder kultiviert wird oder da wird ein bisschen hintergründig Gender- und Feminismuskritik geübt, was jetzt aus meiner Sicht nicht so ganz zu dem Anspruch passt, zur Speerspitze der Vielfalt zu gehören. Was genau hat das mit Tango zu tun?
Also wenn ich über Gendersprache rede, dann sage ich nicht, im Gegensatz zu anderen, wie die Leute zu reden haben, sondern ich sage, wie ich gerne reden würde und wie es mir gefällt. Ja, das ist schon ein wesentlicher Unterschied.
Ja, ich spiele da an auf einen Satz, wo es darum ging, ja, und demnächst mit 67 verschiedenen Geschlechtern und so, weil das ja jetzt irgendwie auch en vogue ist.
Hat man ja gesehen, was das auslöst bei Wahlen, ne, wenn man solches Kabarett spielt.
Also mit Verlaub. Das Sprechen über die Identität von Minderheiten, die vielleicht deinen persönlichen Normvorstellungen nicht entspricht, das als Karneval zu bezeichnen, das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht.
Aber um zur Grundfrage zurückzukommen, klar, mein Blog geht nicht nur über Tango, am Anfang schon. Ich hatte von Anfang an natürlich jetzt auch keinen Plan. Ich schreibe jetzt 20 Artikel pro Monat oder ich nehme sie und die Themen. Das hat sich halt einfach so ergeben. Und zum Beispiel während der Corona-Zeit habe ich halt dann über Corona geschrieben, weil im Tango nichts los war. Und dann hat sich das halt so entwickelt. Und ja, ich nehme mir die Freiheit, auch mal off-topic zu sein, auch mal über Politik, über Gesellschaft, über sonst was zu schreiben. Ich finde das nicht schlimm.
Aber das ist ja dann sozusagen, zahlt dann nicht auf die Mission ein, über die wir gerade gesprochen haben. Also das sozusagen,
nein, ich sage
ja eigentlich, ja. Man macht so ein Projekt, weil man damit irgendein Ziel verfolgt. Da passen aber dann solche Geschichten ja eigentlich gar nicht mit dazu. Und im Tango wäre ja jetzt auch gerade wenig los.
Ja, also ich glaube, über das, was los ist, berichte ich schon ganz ausführlich, zumindest wenn es auch eine witzige oder komische Seite hat. Aber ich bin nicht verpflichtet, Themen einzuhalten. Das ist meine Freiheit. Ich arbeite nicht für eine Zeitung, ich arbeite nicht für irgendein Medium, ich arbeite für mich selber. Und wenn mir ein anderes Thema gerade in den Sinn kommt, dann schreibe ich halt über was anderes.
Deswegen meine Frage, was ist eigentlich die Mission dahinter? Weil wenn es nicht der Tango alleine ist, dann geht es ja nur um was anderes. Dann geht es ja um Meinung, um was weiß ich so, was heute würde man sagen, Influencer sein oder, ne, also geht es auch um weltanschauliche Dinge, die über den Tango hinausreichen. Ja. Was ist eigentlich die Mission dahinter?
Ich bin kein Missionar. Lese etwas, ich sehe etwas im Internet, ich lese was in der Zeitung und ich habe das Bedürfnis dazu, meinen Senf beizutragen. Mhm. Ganz einfach. Und dann schreibe ich halt etwas aus meiner Sicht. Meist zu Dingen, die im Mainstream anders gesehen werden. Weil wenn in allen Zeitungen über ein Thema das steht, was ich auch glaube, dann muss ich da nicht noch den 195. Artikel dazu schreiben. Aber wenn der Mainstream in eine andere Richtung geht, die ich gefährlich oder zumindest verdächtig finde, dann entsteht bei mir der Wunsch, eine Gegenposition zu ergreifen.
Mhm. Also du segelst gern mit Gegenwind, habe ich mir so gedacht beim Durchlesen. Aber am Ende ist dir dann doch nicht ganz egal, wenn der Gegenwind kommt, weil du veröffentlichst dann ja schon auch öfter mal ausführliche Repliken auf Kritik, die an deinen Artikeln geäußert wird. Was hat dich in deiner Blogger-Historie am meisten getroffen oder verletzt?
Also ich habe gelernt, dass man ein dickes Fell haben muss, wenn man sich öffentlich äußert. Das gilt für jeden Politiker, siehe Kommunalpolitiker, wie die zum Teil im Internet angegriffen werden. Und von daher glaube ich nicht, dass mich was wirklich tief verletzt oder trifft. Mein ständiger Konflikt ist der, wenn andere als Replik meine Person heruntersetzen und sich nicht auf die Sache beziehen, über die ich schreibe. Weil das versuche ich eben auch zu vermeiden.
Das tust du aber. Das tust du aber schon. Also da hätte ich auch Zitate.
Ja,
und
bitte.
Geht irgendwie andere sind dämlich und was weiß ich. Also das, da, ich glaube, da gibt es
ja, Moment, aber dann viel. Schreibe ich in seltensten Fällen, der Herr Hans Meyer ist dämlich. Sondern ich schreibe, da habe ich was gelesen, was ich dämlich finde.
Naja, man muss ja nicht den Namen erwähnen, um jemanden zu treffen. Wenn man sagt, der Verfasser eines Artikels irgendwie am so und so vielten in dem und dem
ja,
Medium, der ist
aber
dämlich.
Es darf doch dann jeder schreiben, das, was ich vertrete, sei dämlich. Aber er muss dann nicht schreiben, der Riedel ist dämlich oder der Riedel tanzt schlecht. Wenn ich über was ganz anderes schreibe, dann kommen immer wieder die Vorwürfe, ich tanze schlecht, ich betrüge das Finanzamt, ich betrüge die GEMA. Was hat denn das mit dem zu tun, was ich schreibe?
Also, wenn jemand persönlich wird, ist es schon verletzend für dich?
Es ist schade. Also, wie gesagt, verletzend vielleicht nicht unbedingt. Ich finde es halt schade, weil es mir ums Thema geht und nicht um Personen.
Ich habe den Milonga-Führer gerne gelesen, habe mich auch recht amüsiert über die Typen beim Tango, fand den auch absolut als Satire. Aber beim Blog habe ich auch ein bisschen das Problem, wo ist jetzt die Satire geblieben? Das ist so eine Äußerung der eigenen Meinung, was du ja sagst, also dass du deine Meinung zu bestimmten Themen rüberbringst. Aber die Satire ist mir da ein bisschen verloren gegangen.
Da müssen wir jetzt sehr konkret über irgendwelche von den 1600 Artikeln reden, die auf dem Blog im Moment stehen. Ich finde, Satire lebt von Überspitzung, lebt von Übertreibung, lebt von Polarisierung. Und ich meine schon, dass vieles, was ich schreibe, unter diesem Begriff Satire fällt. Aber wie gesagt, nicht alles. Und das ist immer das Dilemma für mich, dass die Dinge, die keine Satire sind, häufig wenig gelesen werden und auch fast nicht kommentiert. Und da, wo es konfrontativ wird, wo ich mal auch sehr spitze Äußerungen reinschreibe, da habe ich plötzlich die Riesenaufmerksamkeit.
Ja, wie meine Vermutung auch schon, die ich ganz am Anfang geäußert habe. Ja. Ne? Also, dass man dieses Prinzip auch kultiviert, wo man sagt, also ich sage es jetzt mal ganz platt, je mehr ich auf die Kacke hau, desto mehr Leute schauen her und hören her und desto mehr Resonanz gibt's.
Nee, aber ich mach das nicht gezielt. Es ist halt so, ich lese im Internet irgendeinen wahnsinnigen Blödsinn über Tango okay, dann wird der nächste Artikel eine Kommentierung dessen, was ich für Blödsinn halte. Oder ich sehe ein Video mit einem super Tanzpaar, dann wird der nächste Artikel eine Besprechung dieses Tanzes. Das ist nicht so, dass ich jetzt mir in der Früh überlege, ich muss jetzt mal wieder was Scharfes schreiben. Das kommt oder es kommt nicht.
Du beklagst ja zu Recht auch immer wieder die Überalterung des Tango in Deutschland und forderst andere auch mit der Frage heraus, wie denn dem zu begegnen sei. Super Frage, darf ich die an dich zurückgeben?
In erster Linie mit einer anderen Musik. Man kann doch nicht erwarten, dass junge Leute sich für Musikaufnahmen aus den 1940er Jahren interessieren. Da muss man ja nur einmal in eine normale Tanzschule gehen. Die spielen doch auch nicht Musik aus alten Uferfilmen. Und das war in Argentinien in den 70er Jahren auch so, dass die Szene überalterte und fast ausstarb. Und wenn es Piazzolla nicht gegeben hätte, der mit den Shows, mit seiner Musik die jungen Menschen wieder in den 80er, 90er Jahren zum Tango gelockt hätte, dann wäre es Schluss mit dem Tango.
Naja, da könnte man jetzt Geschichten erzählen. Da gibt es Erfahrungswissen, was irgendwie anders ausschaut. Jetzt muss ich dazu sagen, wir sind beide auch keine Fans der goldenen Ära. Und wir waren dieses Jahr in Polen beim Krakus Aires Festival. Und also wir haben den Altersdurchschnitt unglaublich gedrückt, sage ich jetzt mal. Jedenfalls von den polnischen Teilnehmern. Super junge Tango-Szene. Und die spielen auch bevorzugt die traditionellen Titel. Also die möchten da gerne eintauchen. Also ich will sagen, in dieser Absolutheit, wie du das konstatierst, kann ich das überhaupt nicht unterschreiben, weil ich kenne sowohl junge Leute, die gern zu traditioneller Musik tanzen, als auch junge Leute, die nicht gern auf eine Milonga gehen, wo andere Musik gespielt wird, weil einfach die Szene zu alt ist. Und also es sozusagen da nochmal ganz andere Gründe gibt, warum man da nicht mit will.
Also mit Absolutheit kann man im Tango ganz wenig sagen. Aber den Trend könnte man schon umkehren. Und ich habe es ja auch erlebt vor 20 und mehr Jahren, dass da schon auch der Altersschnitt niedriger war.
Okay, und also deine These ist, den Trend kann man umkehren, indem man andere Musik spielt.
Nicht nur. Und indem man zum Beispiel irgendwelche sinnlosen Parkettbenutzungsregeln und Codigos wie Cabeceo und sonst was mal sein lässt. Weil junge Leute wollen sie nicht an 1000 Regeln halten. Die wollen abends zum Tanzen gehen und Spaß haben.
Welche Parkettbenutzungsregeln? Wo genau gelten die?
Du sprichst immer Ronda, von Parkett. Ronda, die Spur einhalten, nicht überholen.
Okay. Aber ist das nicht was das irgendwie erleichtert?
Das kann es schon erleichtern, aber nicht als Pflichtvorgabe. Also ich benutze das Parkett normalerweise so, dass ich dahin tanze, wo Platz ist. Das wäre beispielsweise mal eine einfache Sache. Aber man muss beim Tango alles kompliziert machen und in Regeln gießen. Und da erreicht man einen gewissen Menschenschlag, der eher liberaler denkt, der vielleicht auch jünger ist, erreicht man damit mit Sicherheit nicht.
Die Regeln, die ich so kenne, die haben was mit Rücksicht zu tun. Ich könnte mir vorstellen, ich führe ja nicht, aber dass so Regeln, die man verinnerlicht hat, dass die einfach einem helfen, ja, rücksichtsvoll zu tanzen, ohne sich ständig darauf konzentrieren zu müssen. Ja, für das sind ja Regeln eigentlich auch da.
Ja, ich habe ja überhaupt nichts dagegen, und dafür plädiere ich auch in meinen Artikeln, zu sagen, man soll beim Tanzen rücksichtsvoll sein und auf andere achten. Das tue ich hoffentlich auch. Und ich schaue natürlich, dass ich dabei niemand umrenne. Aber also Gruppenprozessionen kenne ich aus meiner katholischen Vergangenheit von Fronleichnam. Das reicht mir fürs ganze Leben.
Also ich muss sagen, ich genieße so manche Parkettregeln auch. Es gibt ja so ganz wilde Tänzer, die immer kreuz und quer tanzen. Das stört auch in der Verbindung, was ich sagen, weil für mich die Verbindung im Tango total wichtig ist. Und da stören mich schon Leute, die ständig überholen, die quer betanzen, die unheimlich schnell durch sind. Ist natürlich deren Freiheit, aber von dem her finde ich manche Tango-Regeln gar nicht so störend.
Bevor wir jetzt im Meinungsstreit landen, im nächsten, das wird dann...
Ich dachte, das war der Sinn der Sache.
Naja, wir haben mit unserem Podcast, glaube ich, ein ziemlich anderes Konzept als ich du weiß. Mit deinem Blog.
Ich
und
weiß.
Ich denke, das ist auch okay so, sonst wäre es ja auch langweilig. Also wenn wir das Gleiche machen wollten in Audio wie du im Internet, dann bräuchte es uns ja nicht, weil dann kann man sich einfach deinen Blog vorlesen lassen.
Aber Kompliment, ihr seid heute halt viel konfrontativer als sonst. Mein Tipp wäre, das so weiterzuführen.
Danke, aber wir haben unser eigenes Konzept und haben jetzt eigentlich auch gar nicht um einen Tipp gefragt.
Ich wüsste es gar nicht, was wir bei unseren Gästen, die wir bisher hatten, als Konfrontation bringen sollten. Unser Podcast soll ja die Suche sein nach Menschen, die den Tango lieben. Und die muss ich ja nicht angreifen. Also das
ich liebe den Tango übrigens auch nur nebenbei gesagt. Und ich bin ja froh, dass er euch auch mal einen Gast leistet, mit dem ihr kontrovers diskutieren könnt.
Ich hoffe, jetzt haben wir dieses Thema, eine Folge zum Thema Kontroverse, mal befriedigt.
Ja, also darum hat es mich auch gewundert, dass ihr doch ziemlich kritisch wart, weil ich dachte, ich werde jetzt hier mit Wattebällchen beworfen und muss mich dagegen irgendwie wehren.
Naja, wir fürchten ja die Kontroverse nicht, aber die magischen Momente im Podcast sind nicht die, wo ich auf die Kacke haue, damit es möglichst viele sehen, sondern das sind die Momente, wo unsere Gesprächspartner so viel Vertrauen entwickeln, dass sie sich öffnen. Das sind magische Momente und die gibt es in deinem Blog sicher nicht. Die gibt es in unserem Podcast eben schon. Aber das ist einfach auch der Hintergrund eines völlig anderen Konzepts. Und das hat ja beides seine Berechtigung. Also einen Menschen so ankommen zu lassen, dass er sich öffnen kann. Und das schließt sich mit Konfrontation häufig aus. Abgesehen davon, dass es nicht unbedingt immer Dinge gibt, mit denen man konfrontieren muss. Aber wie gesagt, also jedes Konzept hat ja für sich seine Berechtigung und du hast Leser, wir haben Hörer und das ist auch nicht zu knapp. Also wir können uns über Erfolg unseres Podcasts nicht beklagen. Aber wenn wir jetzt sozusagen den Status erörtert haben, würde mich noch interessieren, wie denn deine weiteren literarischen und publizistischen Pläne aussehen. Gibt es denn demnächst dann nochmal eine neue aktualisierte Ausgabe des Milonga-Führers und wohin soll sich das Blog noch entwickeln?
Also eine aktualisierte Ausgabe gibt es mit Sicherheit nicht, weil was mich immer an den Büchern gestört hat, dass wenn das Buch draußen ist, brauchst du mindestens 2 Jahre, bevor du in einer Neuauflage wieder irgendwas Neues reinbringen kannst. Und mit dem Blog kann ich das innerhalb von ein paar Stunden. Und dieses Konzept, das fasziniert mich wirklich sehr. Und von daher wird es also sicherlich keine Neuauflage des Milonga-Führers geben. Vielleicht wird er mal zu Höchstpreisen in Antiquariaten verkauft. Ja, und ansonsten mit 72 hat man keine riesigen Pläne mehr. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre tanzen gehen kann. Vielleicht auch auf manche Milongas, wo ich nicht den ganzen Abend historische Musik höre, wo ich vielleicht auch meine Kreativität und die Kreativität meiner Partnerinnen auch ein bisschen ausleben darf und dann bin ich schon glücklich und zufrieden.
Okay, dann sind wir mal gespannt, ob dir noch was einfällt zum Thema, wie man die Tango-Szene verjüngen kann. Wir werden es ja vielleicht dann in deinem Blog lesen.
Ja, könnte sein.
Ja, in dem Sinne von mir vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Auch vielen Dank.
Auch danke von mir.
Das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringelstetter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert uns.
Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.